Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern und zu den Leuten: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Die beiden Texte, die ihr gerade gehört habt, das sind natürlich nicht die Texte vom heutigen sechsten Sonntag im Jahreskreis, sondern das sind Texte, die ich eigens ausgewählt habe, jetzt für diesen Sonntag in unserem Einführungskurs zu unserem Fastenzeitprojekt. Texte, die sich ums Beten drehen. Der Text des Evangeliums stammt aus der Bergpredigt nach Matthäus. Und diese Bergpredigt bei Matthäus ist sozusagen die Grundsatzrede, die Jesus hält, um seinen Umkehrruf, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, zu erläutern. Der wirft ja auch ein paar Fragen auf. Umkehren, ja wie denn? Das Reich Gottes ist nahe. Und diese Bergpredigt bei Matthäus, die ist äußerst kunstvoll aufgebaut. Das ist ein Text, den der Matthäus konzipiert hat, aus Stücken der Überlieferung natürlich, die er vorgefunden hat, aber er hat sie in einer Weise angeordnet, sodass die Bergpredigt eigentlich in Schalen aufgebaut ist wie eine Zwiebel um einen Kern. Und dieser Kern ist das Vaterunser. Also ist praktisch das Evangelium, das ich euch gerade vorgelesen habe. Das ist der Kern der Bergpredigt und das ist der Kern der Umkehrbotschaft Jesu. Also ihr seht, dass Gebet da eine absolut zentrale Rolle spielt. Genau genommen sogar das Gebet im Kämmerlein. Wir sind gewohnt, wenn es da heißt, als Einleitung zum Vater Unser, so sollt ihr beten, das so zu verstehen, so sollt ihr sprechen. Das werden wir ja auch nachher in der Messe tun vor der Kommunion. Aber man könnte ja dieses so sollt ihr beten auch verstehen, passt mal auf, jetzt kommt eine Anleitung, wie ihr beten sollt. Ich erkläre euch mal eine Methodik, wie ihr beten sollt. Und genau unter diesem Versuch des Vaterunser als Gebetsanleitung zu verstehen, möchte ich diesen Vaterunser-Text jetzt mit euch betrachten. Der ist ja sozusagen aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil sind die sogenannten Du-Bitten, in denen Gott angeredet wird, du geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der zweite Teil sind die sogenannten Wir-Bitten, da geht es um das, was wir brauchen, um unsere Schulden und die Versuchung, in die wir nicht geführt werden und so weiter. Wie können wir diese Du-Bitten, was sagen die uns für die Weise, wie Jesus möchte, dass wir beten? Also darüber hat er ja schon gesagt, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Geh in die Stille, heißt es. Geh in die Stille und werde still. Ja. Und das haben wir ja schon erlebt. Wir gehen in die Stille und möchten still werden und es ist alles andere als still in uns. In uns blabbern die Gedanken, wie die Heiden in der Bergpredigt. Die Gedanken, die alles kommentieren und analysieren und bewerten, und dann fallen uns Bilder ein und Szenen und das müsste ich auch, das darf ich jetzt nicht vergessen, das muss ich auch noch machen und wann soll ich denn das machen? Und wir führen Beschwerde und wir beklagen uns und. Da ist nicht Gott die Mitte, wie in den Du-Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Nee, wir sind voll von unserem Reich und von unseren Sachen und wir beschäftigen uns mit dem, was uns beschäftigt. Also, ja, es ist halt ganz einfach so, das Wichtigste im Leben für uns, für mich, bin halt ich. Da führt gar kein Weg dran vorbei und das äußert sich darin, wenn wir still werden, dass ich merke, wie ich voll bin mit meinen Sachen. Es gibt, für Jesus ist das übrigens selbstverständlich, also da muss man jetzt nicht in einen tiefen moralischen Schock verfallen, wenn man versteht, dass ich irgendwie das Wichtigste für mich im Leben bin. Für Jesus ist das ganz selbstverständlich, also fällt da das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein, der dann in der Hungersnot bei den Schweinen sitzt. Und warum geht er nach Hause? Ja, weil er hofft, dass er was zu essen kriegt. Das kommt mal vor der Sünde. Und dann gibt's noch ein schönes Gleichnis von einem ungetreuen Verwalter. Da kommt der Herr dahinter und feuert ihn. Und bevor er ihn aber feuert, erlässt er den Schuldnern seines Herrn einen Teil ihrer Schuld in der Hoffnung, dass die ihn dann in ihre Häuser aufnehmen. Also, der betrügt noch mehr sozusagen. Es geht ihm halt um sich. Und Jesus verwendet es selbstverständlich. Das ist so. Da muss man sich überhaupt nicht drüber aufregen. Also, dass wir voll sind mit unseren Sachen, wenn wir und das merken, wenn wir versuchen, still zu werden. Das ist so. Aber wenn wir im Geist des Vaterunsers beten wollen und Gott die Mitte einräumen wollen, dann bedeutet es, dass wir die Rumdenkerei ad acta legen müssen. Das zumindest versuchen. Also wir können nicht Gott so die Mitte geben, dass wir uns weiter mit unseren Sachen beim Gebet beschäftigen, sondern wir versuchen, wegzugucken, versuchen, uns nicht in unser Denken verstricken zu lassen. Das ist das eine. Aber mehr noch. Gott in die Mitte soll in die Gebet. Da stand ja schon drüber, von der Kammer schließt die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Anfang vom Johannesevangelium wird davon gesprochen, dass Gott niemand gesehen hat. Wie kann denn jemand, der im Verborgenen ist, den wir nicht gesehen haben, von dem wir keine Erfahrung haben können. Wir haben unsere Projektionen, ja, die haben wir, aber wir haben nicht eine Erfahrung von Gott. Wie sollen wir denn den in die Mitte bringen können? Antwort: gar nicht. Das können wir nicht. Und wenn wir es versuchen, dann setzen wir uns nur wieder selbst in die Mitte. Mit unserem Versuch, das jetzt hinzubringen und uns dann womöglich auf die Schulter zu klopfen, wenn es klappt, was aber gar nicht klappen kann. Das heißt, also wenn wir das nicht hinbringen können, dass Gott die Mitte unseres Lebens wird, dann müssen wir aufhören, das zu versuchen. Und das bedeutet für das Gebet, dass es total wesentlich für das Gebet ist, im Gebet geschehen zu lassen, was geschieht, so gut wir das überhaupt können. Also nicht wir machen das Gebet und setzen uns dadurch nur wieder in die Mitte, sondern wir lassen geschehen, was in unserem Inneren geschieht und nehmen das wahr. Nur denken, nur wenn wir da bringen wir uns wieder selbst ins Spiel, das lassen wir. Aber ansonsten lassen wir geschehen, was geschieht. Das hat eine herbe Konsequenz, von der die Lesung gesprochen hat. Was geschieht? Was geschieht, ist nicht immer so, dass es uns gefällt. Wir können da unseren Schmerzen begegnen, wir können unserer Langeweile begegnen, wir können unseren Ängsten begegnen. Natürlich unserer Unruhe begegnen wir. Wir können vielem begegnen, was uns nicht gefällt. Und genauso wie Delp in der Lesung gesagt und eben entdeckt hat, dass es drauf ankommt, die bösen und die guten Stunden zu durchleben, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorströmen. So heißt es für uns dasselbe, nämlich Wir versuchen, schöne Erlebnisse, an die wir uns erinnern können, im Gebet nicht herzustellen und Trosterfahrungen auch nicht festzuhalten. Die kommen, das ist wunderbar, aber die gehen auch wieder. Und wenn der Trost geht, dann ist halt Trostlosigkeit da. So ist es. Und diese Wendung versuchen wir nicht zu verhindern. Und wenn Unangenehmes oder was wir negativ bewerten, ja, in unser Bewusstsein eintreten will, dann lassen wir das eintreten. Wir nehmen, was uns gegeben wird. Also zu lernen, so ein Umschalten zu lernen von dem, vom Machen und Tun zum Empfangen. Also von der Ausgerichtetheit auf ein Ziel zu sich zu öffnen für das Ganze. Das sind entscheidende Haltungen, die im Gebet, im Geist des Vaterunsers eingeübt werden müssen, in der das Empfangen sozusagen den Vorrang hat. Ich nehme, was ins Bewusstsein kommt, ob das gut oder schlecht oder schön oder unangenehm ist, ob ich das negativ oder positiv finde. Ich nehme, was kommt und verweile mit der Aufmerksamkeit dabei, solange es da ist. Ja, jetzt zu den Wir-Bitten, zweiter Teil. Der konfrontiert uns mit den Grenzen des Menschseins. Das Brot, das wir brauchen, das ist nicht sicher. Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, wir denken da gar nicht dran. Aber auch in unserer Wohlstandsgesellschaft gibt es viele, für die das tägliche Brot, eine ordentliche Mahlzeit, keine Selbstverständlichkeit ist. Und weltweit ist es das noch viel weniger. Und heute sind die Zusammenhänge so komplex, dass ob man sein Brot bekommen, verdienen kann, das gar nicht mehr einfach in der Hand des Einzelnen liegt, sondern in komplexen Zusammenhängen und Regelsystemen, die der Einzelne gar nicht ohne weiteres beeinflussen kann. Vergebung. Ja, selbst wer vergeben möchte, merkt, dass er das nicht einfach kann. Und auch mit der eigenen Schuld, die kann man verdrängen. Man kann sich sagen, ah ja, war ja nicht so schlimm. Man kann sagen, war ja gar nichts. Aber vergeben kann man sie nicht. Und Versuchung, das wissen wir alle, wenn es ernst wird, wie schnell uns das an unsere Grenzen bringt. Wie schnell die Frage aufkommt, daher muss ich das jetzt, soll ich die stille Zeit jetzt wirklich durchhalten, bringt ja nichts. Die Wir-Bitten konfrontieren uns mit Grenzen, mit unserem Unvermögen und mit Hilflosigkeit. Und ich glaube, sie wollen, dass wir irgendwie so vom hohen Ross, auf dem wir oft sitzen, wenn wir dran denken, was wir können ja alles und können so viel machen und können tun und so, ja. Die wir bitten möchten, dass wir von diesem hohen Ross heruntersteigen und etwas bescheidener werden, auch was das Gebet angeht. Also auch das Beten ist nicht etwas, was wir, das haben ja die Du-Bitten schon gezeigt, das haben wir nicht in der Hand, sondern wir sind darauf angewiesen, dass uns etwas gegeben wird. Und das sind wir nicht nur im Gebet, das sind wir im ganzen Leben. Also ich glaube, dass es da um Demut geht, um so eine Bescheidenheit, um die Bereitschaft, das anzuerkennen und anzunehmen, was wirklich jetzt und hier ist. Und sich dem zu stellen. Und sich einer Grenze zu stellen im Leben und im Gebet, das bewirkt zweierlei. Die Grenze, das ist das eine, da steht uns was im Weg und stört uns. Es geht nicht so, wie wir es gern hätten. Was ich gewünscht habe, geht nicht. Wenn ich dabei aushalte, dann wird offenbar, was mich in der Tiefe bewegt hat zu meinem Wunsch. Also ich kann dann spüren, was es ist, was mich an dieser Grenze mich so reiben lässt, warum mich die so stört. Um was es da für mich eigentlich geht. Also an der Grenze wird etwas, was sonst im Verborgenen schlummert, in der Blackbox sozusagen, das wird offenbar. Und ich lerne darüber mich selbst anders kennen und langsam, langsam auch eine Freiheit dem gegenüber. Und das Zweite ist, wenn man an der Grenze steht, naja, da kann man schon so ein bisschen das andere Land sehen, das jenseits der Grenze liegt. Nicht so richtig, aber man kriegt irgendwie so ein bisschen einen Eindruck davon. Und jenseits der Grenze liegt das stille Land des Seins, des einfachen Daseins und Verdammtseins. Ja, ich glaube, dass das die wichtigsten Botschaften der jesuanischen Gebetsmethode sind. Das Herumdenken und Plappern lassen. Vorrang hat das Empfangen und das Wahrnehmen des Empfangenden, ob es angenehm oder unangenehm ist. In einer demütigen und bescheidenen Haltung, die weiß, dass sie einfach keinen Anspruch auf Trost oder Frieden oder sowas hat, sondern das zu nehmen hat, was ihr gegeben wird. Und wenn es die Grenze ist, an der Grenze verweilt. Zwei Bemerkungen will ich noch anschließen. Was ganz außergewöhnlich ist in diesem Gebet des Vaterunsers, ist, dass da auch das menschliche Handeln vorkommt, nämlich bei den Schulden, die uns erlassen werden sollen, so wie wir sie auch unseren Schuldnern erlassen. Und das wird in den letzten zwei Sätzen nach dem Vaterunser nochmal hervorgehoben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch der himmlische Vater nicht. Das bedeutet, dass das Gebet in der Stille nicht im stillen Kämmerlein endet, sondern dass aus diesem Gebet ein Auftrag erwächst. Ich glaube, dass wenn hier von Versöhnung oder Vergebung gesprochen wird, dass es ganz wesentlich darum geht, versöhnt zu werden mit dem Leben und mit den anderen und mit seiner Lebenssituation. Also dass das was ganz Grundlegendes ist. Aber darüber hinaus kann es eben auch noch eine spezielle Sendung geben, wo mir im Gebet klar wird, Bertram, den Brief musst du jetzt schreiben, das kannst du, oder den Besuch musst du machen, das kannst du jetzt nicht länger vor dir herschieben. Also das Gebet im stillen Kämmerlein endet nicht im stillen Kämmerlein, sondern in einem Auftrag, den wir in der Welt auszuführen haben. Und eine zweite Bemerkung will ich noch zum Anfang machen, zu den Heuchlern, die sich beim Gebet irgendwo hinstellen, dass sie gesehen werden und dann von den Leuten bewundert werden. Sie haben als Lohn ihre Bewunderung schon als in der Bewunderung schon den Lohn empfangen. Das hätten wir natürlich auch immer wieder gerne. Ja, wir setzen uns zum Meditieren oder zum Gebet und dann kommt der Friede oder der Trost. Irgendwas, was uns befriedigt. Es ist sogar so, dass wir uns klammheimlich immer auch Mühe geben, das herzustellen. Oder wenn wir schon mal eine gute Gebetserfahrung gemacht haben, dann klammheimlich dran arbeiten, dass wir das wieder erleben. Das ist dasselbe, was hier die Heuchler machen. Die wollen halt Bestätigung. Und das wollen wir irgendwie im Gebet, wollen wir das auch. Dagegen können wir auch nicht so viel machen. Aber dann, wenn wir es merken, dass wir dabei sind, den Frieden herzustellen, oder den Trost, dass wir das suchen, dass wir dann stoppen, gucken, dessen gewahr werden, was uns da gerade bewegt und treibt und uns wieder neu öffnen und das da sein lassen, was wirklich da ist. Und das wird, wenn wir den Trost suchen oder den Frieden suchen, wird es halt nicht da sein. Da wird nicht Trost da sein, sondern eher was anderes. Oder da wird nicht Frieden da sein, sondern eher Unruhe. Und dann geht's drum, an dieser Grenze zu verweilen, weil diese Grenze uns verändert. Dahin, dass Gott die Mitte einnimmt in unserem Leben.